1% Lagebesprechung.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode der Lagebesprechung, dem Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Ja, die Bundestagswahl 2025 ist vorbei. Aber für uns von 1% war am Wahltag noch nicht wirklich Schluss. Denn bis zum 23. April 2025, also gestern, konnten Einsprüche gegen die Bundestagswahl eingereicht werden. Wir von 1% haben diese Frist genutzt und drei fundierte Wahleinsprüche an den Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags übermittelt. Und darüber spreche ich heute mit dem Diplom-Politikwissenschaftler Michael Schäfer. Hallo Michael.
Hallo Philipp.
Ja, lieber Michael, es ist so, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehe mal stark davon aus, dass von dieser Möglichkeit beim Bundestag, also beim Wahlprüfungsausschuss, Einsprüche gegen eine schon ausgezählte Wahl einzureichen, das dürfte den meisten überhaupt gar nicht bekannt sein. Und darüber wollen wir jetzt mal zu Beginn dieser Podcast-Episode sprechen. Was sind denn diese Einsprüche? Warum gibt's die? Und was hat's damit ganz generell auf sich?
Grundsätzlich sind diese Einspruchsmöglichkeiten auf Bundesebene und auf Länderebene gegeben. Mhm. Und es gibt auf Bundesebene, halt beim Bundestag, oder auf Länderebene in den Landtagen immer noch einen Ausschuss, der den Ablauf der Wahl prüft, also ob alles rechtmäßig zugegangen ist. Den meisten Leute dürfte das bekannt sein nach der chaotischen Bundestagswahl in Berlin, wo ja dann auch nicht nur Gerichte, sondern auch diese Ausschüsse auf Landes- und Bundesebene in Berlin sich damit beschäftigt haben, ob die Wahl korrekt abgelaufen ist. Und am Ende kann man ja interessanterweise zu unterschiedlichen Ergebnissen. Konkret wurde ja auf Landesebene, also die Abgeordnetenhauswahl, komplett wiederholt. Und auf Bundesebene wurde es nur teilweise wiederholt, nur da, wo man konkrete Fehler vor Ort festgestellt hat, also wo zum Beispiel auch Wahlbeobachter vor Ort waren und in den Protokollen festgehalten wurde, ah ja, da gab es was. Mhm. Und interessanterweise haben da, weil es ja auch um die Bundestagswahl ging, Leute über ihr eigenes Mandat abgestimmt. Das ist auch wieder ein weiterer Fehler, ein riesengroßer Konstruktionsfehler in unserem Wahlrecht. Dazu gibt es auch eine gute Recherche auf 1%.de, wo wir gezeigt haben, wie diese Ausschüsse funktionieren, wofür die gut sind, dass die auch nicht perfekt sind, aber grundsätzlich sind die dafür da, um zu überprüfen, ob alles rechtmäßig abgelaufen ist. Aber ganz ehrlich, diese Ausschüsse sind auch paritätisch wie das Parlament mit allen Politikern besetzt, also von AfD bis Linke ist da alles dabei. Und wir wollen dieses Instrument aber trotzdem nutzen und haben dafür auch ein, zwei Begründungen, warum wir das machen wollen. Wollen wir damit starten oder wollen wir vielleicht mit ein paar konkreten Beispielen starten?
Ja, interessant ist für mich erstmal, also das ist jetzt nicht nur so eine Quasselbude, so von wegen, wir haben jetzt hier offiziell ein Instrument geschaffen, wo wir die Bürger mit beruhigen können, es gibt eine Kontrollinstanz, sondern du hast gerade die Wahl in Berlin angesprochen, die so chaotisch verlaufen ist. In wenigen einzelnen Fällen werden die dann tatsächlich auch tätig, ja?
Ja, und wenn man bekommt auch eine Entscheidung von dem Ausschuss, das ist auch das Interessante, dass die quasi zu den Problemen auch Stellung nehmen müssen. Und wenn einem das nicht passt, hat man die Möglichkeit, vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen und dagegen zu klagen. Für uns, bitte?
Heißt aber konkret, also nochmal blöd nachgefragt, ich bin jetzt beispielsweise Wahlbeobachter in meinem Wahllokal und stelle da eine Verletzung, der Gesetze, also eine Wahlrechtsverletzung, stelle ich dort fest. Und dann kann ich tatsächlich einfach als Bürger, ohne dass ich einen Rechtsanwalt brauche, ohne dass ich irgendwen erstmal grundsätzlich dafür brauche, kann ich dort so einen Einspruch per Brief, per Einschreiben einfach formlos sozusagen dem Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestages übermitteln. Und die sind verpflichtet, mir darauf zu antworten. Aber ich kriege da keinen Brief geschickt mit sehr geehrter Herr Müller, ne?
Genau. Das Interessante ist, dass man dadurch sieht, was überall im Land so los war. Man kann sich ja die Ergebnisse der Wahlprüfungsausschüsse der letzten Wahlen anschauen. Also konkret im Bundestag ist man zuständig für Bundestagswahl und Europawahl. Und dann reichen die Bürger ihre Probleme und konkreten Erlebnisse ein und dann antwortet der Ausschuss auch auf diese Probleme. Das heißt, man hat den Fall auch mal richtig dokumentiert und man sieht auch, was da los war. Denn sonst ist es ja oft so, dass wir den Leuten sagen, ja, geh zu deinem Kreiswahlleiter, beschwer dich da, dann gibt es dann Antwortbrief zurück. Und das war es dann auch meistens schon mit der Geschichte. Mhm. Die meisten Leute sind einfach Angestellte im Landratsamt meistens oder bei der kreisfreien Stadt. Die reißen sich da kein Bein aus. Und es sind ja auch Leute, die ja direkt aus dem politischen Apparat kommen, den man ja auch teilweise kritisiert. Und da versandet das oft. Und deswegen ist es ganz wichtig, daraus auch noch Fälle zu machen, die auch weitergehend sind. Und wir merken auch oft, wenn ein Fall, also von vergangenen Wahlen, wir machen das ja schon seit 2016, nochmal im Bundestag thematisiert worden, das kriegen die natürlich auf Kreisebene auch mit, im Zweifelsfall werden die ja sogar angefragt, was da los war, dass sich da das Verhalten vor Ort ändert. Also ganz konkret, so steht es auch in dem Begleittext, der jetzt heute dazu veröffentlicht wurde. Uns geht es jetzt nicht darum, die Bundestagswahl 2025 ungültig zu machen, sondern für die Zukunft vorzuarbeiten und dieses Werkzeug zu nutzen und auch bekannter zu machen. Es gibt ja auch einen Strategiewechsel auf unserer Seite. Es sind ja mehrere Sachen passiert seit der Bundestagswahl. Also erstmal, na klar, Ergebnisprüfung einreichen und so weiter und so fort. Aber dann haben sich auch viele Wahlbeobachter mit ganz konkreten Fällen bei uns gemeldet. Und wie bisher haben wir die Leute begleitet, die unterstützt, so gut es ging, wenn das gewünscht war. Und die haben dann ihre Fälle selbst eingereicht. Also die ganzen konkreten Fälle. Ich habe mir das auch gerade erst wieder angeschaut, wie viele dann auch hoffentlich auch beim Bundestag eingereicht worden. Ich sehe das ja immer nur in der Vorprüfung, wenn man den Leuten hilft, da die Dokumente fertig zu machen. Die müssen das dann einfach nur hinschicken. Das ist wirklich sehr, sehr kundenfreundlich, sage ich mal. Also du musst es wirklich nur hinfaxen oder per Brief hinschicken. E-Mail geht nicht, das ist die einzige Bedingung. Aber wir haben uns ja im Gespräch auch dafür entschieden, diesmal eine andere Strategie zu fahren. Der 1% e.V. und du als sein Vertreter, als sein Bevollmächtigter, wie es da im Gesetz heißt, hat ja drei konkrete Einsprüche zu drei verschiedenen Themenbereichen eingereicht.
Ja.
Und da geht es darum, Tendenzen, die wir sehen in der Wahlbehinderung und in der Struktur des Wahlgesetzes, das wir ja schon seit Jahren für komplett kaputt und reparaturbedürftig, also eine Reform, ich weiß nicht, ob da ein Reformchen reicht, also es muss quasi einmal komplett überarbeitet werden. Und diese Punkte haben wir da eingestellt, haben jetzt den Bundestag geschickt, weil auch der Bundestag selbst sagt, und die Quellen dazu sind aktuell auf 1%.de in dem Artikel drei Wahleinsprüche für ein besseres Wahlsystem verlinkt, weil der Bundestag an sich auch sagt, dass diese Eingaben dazu genutzt werden, das Wahlsystem zu überdenken und zu verbessern. Und wir erwarten uns, wie gesagt, nicht so viel davon, aber es ist ein Werkzeug in unserer mittlerweile sehr breiten Werkzeugkiste zum Thema Wahlbeobachtung. Und nochmal abschließend dazu, es ist ja schön und gut, dass die Stimmung im Land sich langsam dreht, aber es nützt ja nichts, dass auf der Straße die Veränderung erkämpft wird, aber die dann nicht an der Wahlurne ankommt, durch Manipulation oder auch durch Fehler, siehe Berlin. Und das ist ja auch unsere Aufgabe als Bürger, als Wähler, jede Möglichkeit zu nutzen, dem etwas entgegenzusetzen. Das macht bisher kaum einer bei den Bürgern. Und so organisiert, wie wir das jetzt hier angehen, macht es gar keiner. Und hat der Bundestag jetzt ausreichend Post von dir bekommen.
Ja, wir können ja auf diese drei Fälle, die wir jetzt als 1% e.V. konkret eingereicht haben, mal eingehen, damit der Zuhörer versteht, wovon wir denn konkret reden. Es ist zunächst ja erstmal so gewesen, dass ich, als wir an dem Wahlsonntag an den Telefonen und WhatsApp und E-Mail und so weiter saßen, verschiedene Arten von Wahlbeobachtern gemeldet haben. Da sind natürlich immer viele Sachen dabei, die, Unsinn nicht, aber wo die Leute einfach verunsichert sind. Die rufen an und sagen, ich kann ohne Identitätsnachweis, also ohne Ausweisdokument wählen. Geht das denn? Ja, geht. Leider Gottes ist es so. Das sind viele Anrufe. Viele andere Anrufe sind beispielsweise, hier liegen nur Bleistifte aus. Ja, auch das ist leider Gottes korrekt. Das sind natürlich viele Anrufe, die man reinbekommt und die wirklich spannenden Anrufe oder die zu den spannenderen Anrufen zählen, sind die Behinderung bei der Wahlbeobachtung selbst. Und hier hast du ja schon mehrfach ausgeführt und auch heute schon mal erwähnt, dass das meistens durch den Wahlvorstand da im Wahllokal passiert. Also dass die einfach sagen, sie stehen hier zu nah dran, sie haben Mundgeruch, keine Ahnung, bitte kommen Sie uns nicht zu nah, bitte halten Sie sich ein bisschen abseits, Sie können das auch von dort sehen und so weiter. Wir erleben ja, bedingt durch die gestiegene Mobilisierung in den letzten Jahren, die natürlich auf uns zurückzuführen ist, unsere Wahlbeobachterkampagne, natürlich aber auch auf das Erstarken der AfD, die natürlich auch dazu aufruft, in die Wahllokale zu gehen, ganz generell durch eine stärker polarisierte politische Stimmung gibt es einfach mehr Wahlbeobachter als in den letzten 10, 20 Jahren. Und das stellt natürlich diese Wahlvorstände in den Wahllokalen vor gewisse Probleme. Also warum auch immer, aber die fühlen sich dadurch sozusagen so ein bisschen oft missachtet oder kontrolliert und das mögen die nicht. Und so kommt es ja da immer wieder zu ganz kuriosen Fällen. Wir haben davon ganz viele dokumentiert auf 1%.de, dass da beispielsweise Stuhlreihen aufgestellt wurden, um die Leute auf Abstand zu halten und so weiter. Und Michael, dieses Jahr, das hast du ja für uns schön zusammengetragen, dieses Jahr kam es da ja zu einer ganz, ja, beispiellosen Aktion, nämlich durch die Bundeswahlleiterin selbst, die ja eine Handreichung veröffentlicht hat, also im Prinzip eine Art Empfehlung, wie sich dort verhalten werden soll. Und da hast du mal einen Spruch für uns dokumentarisch rausgesucht, den will ich mal vorlesen. Ein Anspruch auf Sichtbarkeit jeder Einzelheit besteht nicht. So, das schreibt die Bundeswahlleiterin tatsächlich. Und daran haben sich dann, und das kann man denen fast schon nicht vorwerfen, daran haben sich gewissermaßen jetzt viele Wahlvorstände gehalten und haben sich gesagt, ach, wie nett, die Bundeswahlleiterin, unsere oberste Anführerin, ja, die hat gesagt, wir müssen nicht jede Einzelheit zeigen oder es besteht eben kein Anspruch darauf. So, und das hat natürlich zu ganz massiven Problemen geführt und hier sind wir dann tätig geworden, richtig?
Genau. Also fangen wir mal von vorne an, das aufzudröseln. Es gab eine Handreichung der Bundeswahlleiterin zum Umgang mit Wahlbeobachtern.
Ja.
Solche Handreichungen gab es in den letzten Jahren immer wieder, weil das Thema Wahlbeobachter, wie du schon selber gesagt hast, immer größer geworden ist. Ja, wenn man dann in den Medien liest, Tagesschau und so, dann fällt natürlich auch immer die Organisation 1%, die dazu aufruft und so weiter und so fort. Und man muss ja auch sagen, dadurch, dass das seit 2016 gemacht wird, wir haben auch eine Datei, ich habe die Zahl schon ein paar Mal gesagt, mit über 40.000 Leuten, die sich da mal eingetragen haben. Das heißt nicht, dass da jeder aktiv wird und wir können das ja auch nicht kontrollieren, ob da jeder dann auch loszieht, aber das ist schon was. Und auch wenn wir dann Schulungen machen, Infos rausgeben und so weiter und so fort, also gerade zur Bundestagswahl und zur Europawahl, war schon ein großer Andrang, also schon eine große Mobilisierung, die auch immer größer geworden ist, weil auch immer mehr beispielsweise AfD-Landesverbände ganz konkret auf die Angebote hinweisen. So, da entstand dann auf der anderen Seite natürlich der Druck, Bundeswahlleiterin, mach mal was, hier ist ein Phänomen, die wussten, da kommt was auf sie zu, wer nicht ganz blöd war und unsere Seiten auch im Auge behalten hat, hat das auch gemerkt und das hat dann zu dieser Handreiche zum Umgang mit Wahlbeobachtern geführt, die auch bei uns wieder verlinkt ist, kann jeder einsehen in dem Artikel, in dem erwähnten und auch öffentlich war. Und da ist nicht nur der Satz drin, ein Anspruch auf Sichtbarkeit jeder Einzelheit besteht nicht, sondern auch die Möglichkeit, dass wenn man sich durch Wahlbeobachter gestört fühlt, dürfen diese auf einen Abstand von 1 bis 2 Meter weggeschoben werden. Und nun ist in dieser Handreiche ist jede Einzelheit, die da aufgeführt hat, auch mit Gesetzen hinterlegt. Also Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Diese Punkte natürlich nicht. Warum? Weil sich das die Bundeswahlleiterin ausgedacht hat. Wir haben sie dazu auch schon angeschrieben, haben auch um Stellungnahme gebeten, wo das herkommt. Es gibt diesen Abstand nicht. Diesen Abstand hat sich irgendwer in ihrem Büro oder sie selber ausgedacht. Und auch, dass auf einmal der Öffentlichkeitsgrundsatz, das heißt, dass man eine Wahl prüfen darf, dass man zusehen darf, dass da alles mit rechten Dingen zugeht, hat sie auch einfach mit diesem Satz einen Anspruch auf Sichtbarkeit jeder Einzelheit besteht nicht.
Das ist ja der Grundsatz der Wahlbeobachtung.
Das ist der Öffentlichkeitsgrundsatz, § 31 Bundeswahlgesetz. Und da steht auch drin, Wahlbeobachter dürfen nur verwiesen werden, wenn sie stören. Und Sie hat jetzt aus diesem echten Stören ein gefühltes Stören gemacht. Und das ist unserer Meinung nach ein klarer Verstoß gegen das Bundeswahlgesetz. Und deswegen haben wir uns jetzt auch für diesen Weg entschieden, mehrere solcher gravierenden Verstöße jetzt auch in diesen Wahlprüfungsausschuss zu bringen, um dann, wenn die Bundeswahlleiterin auf uns nicht reagiert, dann zumindest dazu eine Stellungnahme zu bekommen und dafür zu sorgen, dass sowas bei den nächsten Wahlen nicht wieder passiert. Denn wenn wir uns jetzt nicht wehren, wird das Gewohnheitsrecht und dann passiert das immer wieder. Leute haben angerufen, sie sind zur Auszählung gekommen und da waren schon überall Barrieren aufgebaut. Du hast das gesagt, der Stuhl rein, wir haben Fotos bekommen, wo die Leute ewig weit weg hinter Tische oder irgendwas verbannt wurden. Und das kann einfach nicht funktionieren und deswegen, gehen wir jetzt diesen Weg, um das A nochmal öffentlich zu machen und zu zeigen, dass unserer Meinung nach hier gegen das Wahlgesetz und gegen den Öffentlichkeitsgrundsatz verstoßen wird.
Ja, lass uns das mal noch ein bisschen konkreter machen. Ich meine, wer jetzt kritischer Zuhörer ist, der wird vielleicht sagen, ja, Leute, schön und gut, ihr habt da jetzt ein paar Zettelchen hingeschickt und hofft jetzt irgendwie, dass ihr da eine Antwort kriegt und dann steht in der Antwort irgendwas drin, so 5 Sätze und dann glaubt ihr ernsthaft, dass dadurch irgendwas passiert. Das ist natürlich eine Einstellung zu der ganzen Sache, die ich zunächst auch mal hatte, zumindest in den Ansätzen zu sagen, naja, wer Unrecht ausüben will, der übt eben Unrecht aus, wenn er am längeren Hebel sitzt und so eine kleine Beschwerde zu schreiben, die bringt nichts. Jetzt muss man aber sagen, du hast es bereits gesagt, das ist natürlich für salopp gesagt, die da oben, also diesen Wahlprüfungsausschuss und alle, die damit zusammenhängen, auch eine unangenehme Angelegenheit. Das heißt, es ist ganz offensichtlich, dass die Bundeswahlleiterin sich diese Handreichung in Teilen ausgedacht hat. Also, dass dort keine gesetzliche Grundlage vorliegt. Anders sogar noch, dass es gegen gesetzliche Grundlagen explizit widerspricht. Also, dass das sozusagen gesetzeswidrig ist. So. Und wenn jetzt natürlich unsere Anfrage, die relativ umfassend war, mit diversen Beispielen hinterlegt, wenn die dort eingeht und die bearbeiten und auch beantworten müssen und dort öffentlich drinne steht, ja, XY hat recht, das, was die Bundeswahlleiterin dort in dieser Handreichung geschrieben hat, zumindest an den Stellen X und Y, ist so nicht korrekt. Dann wird natürlich eine Sache passieren, das kann man hier natürlich schon so sagen, das ist ja auch ganz klar, wir werden das selbstverständlich aufgreifen. Denn das ist ja der Zweck der ganzen Übung, diesen Missstand aufzudecken, zu thematisieren, öffentlich zu machen. Das ist ja auch das, worauf sich Journalisten immer berufen. Das ist ja das Wichtigste, was in einer demokratischen Gesellschaft sozusagen die Grundlage bildet, die Pressefreiheit, Dinge, Missstände anprangern zu dürfen, straffrei. Das werden wir dann natürlich tun. Das heißt, wir werden das natürlich ganz groß machen und werden sagen, Leute, wir hatten recht. Hier wurde Unrecht begangen. Und du hast es schon gesagt, na klar, dadurch wird die Wahl jetzt nicht rückgängig gemacht, ist ganz klar. Aber das ist hoffentlich ein so gravierender Verstoß und das wird hoffentlich so breit thematisiert, dass man einfach zumindest in diesem einen Punkt beim nächsten Mal wieder ganz klar so eine Handreichung nicht vorliegen hat und die ganzen Wahlvorstände in den Wahllokalen wissen, verdammt nochmal, bei der Wahl wird da aber genauer hingeschaut. Ich kann die Leute jetzt einfach nicht so abspeisen. Das ist also praktisch das Ziel der ganzen Geschichte. Und das Schöne an der Sache ist, das hast du schön formuliert, Michael, die müssen uns ja antworten. Natürlich liegt es in deren Ermessensspielraum, wie man darauf antwortet. Aber jetzt einfach mit einem Satz zu schreiben, nee, war alles in Ordnung, das wird, und das muss ich ganz ehrlich sagen, das wird, glaube ich, in der Form nicht passieren, weil wir es sonst auch wirklich aus allen Rohren sozusagen nochmal bespielen werden, das Thema. Und ich glaube zumindest in diesem Punkt, das ist eigentlich der, den ich besonders interessant finde, auch für zukünftige Wahlbeobachtungen, in diesem Punkt ist diese Anfrage wirklich wichtig, die wir da gemacht haben, ne? Diese Beschwerde.
Ja, wir haben ja noch weitere Möglichkeiten. Also wenn wir ja auch ganz klar einen Verstoß gegen ein Gesetz sehen, bleibt uns ja auch noch die Möglichkeit, die Bundeswahlleiterin als Verband, als zivilgesellschaftliche Organisation, die Bundeswahlleiterin auch anzuzeigen, weil wir hier halt einen Verstoß gegen das Bundeswahlgesetz vermuten. Wir gehen jetzt erstmal diesen Weg. Ich glaube, das Ergebnis wird so ein Mittelweg sein, dass sie sagen, dass sie irgendeinen Kniff finden, warum das in Ordnung ist. Mhm. aber es beim nächsten Mal nicht wieder passiert, beim nächsten Mal es nicht wieder drinsteht, weil sie wissen, dass es falsch ist. Also dieser Wahlausschuss ist ja, wie gesagt, auch zum Großteil mit etablierten Politikern besetzt. Die werden sich da wahrscheinlich nicht gegenseitig ins Bein schießen. Mhm. Aber ich glaube, so in der Form, wie wir es jetzt im letzten Jahr bei der Europawahl und in diesem Jahr bei der Bundestagswahl erlebt haben, mit diesen Ausuferungen der Behinderung, werden wir es hoffentlich, wenn noch ein bisschen Funktionalität in diesem Staat ist und diesem Wahlgesetz ist, nicht nochmal erleben.
Also das heißt, die werden vielleicht eine gesichtswahrende Antwort nach außen formulieren, werden aber dafür sorgen, dass zumindest in diesem Punkt zukünftig Klarheit herrscht, intern.
Genau, und wir haben ja als Organisation dann noch einen weiteren Vorteil, den dann vielleicht einzelne Aktivisten nicht haben, die ja auch zahlreiche Einsprüche mit ihren konkreten Fällen eingereicht haben. Wenn wir dann das haben, das ist ja dann auch eine Bundestagsvorlage, Bundestagsdokument, können wir an unsere Partner in den im Bundestag gehen und sagen, also schauen wir mal, was dann da kommt als Antwort und können dann noch nachhaken mit Anfragen, dass die halt einfach merken, das ist ja das, was die Opposition machen kann, dass die merken, dass wir das nicht einfach alles geschehen lassen. Also unsere Aufgabe als Organisation, die sich um diese Wahlbeobachtung kümmert und das auch auf verschiedene Arten und Weisen begleitet ist, dass die Leute nicht einfach alles schlucken müssen. Mhm. Ja, wenn das zu so einem Kreiswahlleiter geht, wie gesagt, dann versandet das da. Und mit diesem Werkzeug, wie gesagt, was ja auch jeder Bürger, jeder Wähler selber machen kann, haben sie noch ein weiteres Werkzeug im Köcher, um sich nicht alles gefallen zu lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir alles ausreizen, was geht. Und nochmal der Hinweis: dasselbe gilt auch für Landtagswahlen. Auch bei Landtagswahlen gibt es auf Landesebene so einen Ausschuss, wo man das auch einreichen kann.
Mode aus dem Discounter ist von gestern. Wer wirklich aus der Masse hervorstechen will, trägt ein T-Shirt von Wolf PMS oder 1%. Hochwertig hergestellt, patriotisch und schön anzusehen. Das und noch viel mehr findet ihr unter www.1%-versand.de.
Das ist eine ganz nette Überleitung zu unserem zweiten Einspruch, zu unserer zweiten Beschwerde. Der stammt sozusagen aus Blankenburg, das ist in Sachsen-Anhalt. Und da hat sich ein ganz kurioser Fall ereignet, den wir auch während der Wahlbeobachtung schon einmal per Video, per so einem kleinen Video-Statement thematisiert hatten, der aber auch eine ganz wichtige Sache ist, der nämlich auch zu einem Präzedenzfall negativer Art werden könnte. Hier hat ein Wahlhelfer, das ist ja eine Sache, zu der wir auch immer ganz massiv aufrufen, also nicht nur Wahlbeobachter am Wahltag zu sein, sondern sich im Vorfeld bei der eigenen Kommune als Wahlhelfer zu melden. Denn da hat man ja, wie wir auf 1%.de mehrfach ausgeführt haben, weitreichende Rechte. Also man darf dann ja auch mitbestimmen oder mit abstimmen, ob Stimmen wirklich ungültig sind, eine Neuauszählung beantragen und so weiter und so fort. Alles Dinge, die ein Wahlbeobachter am Wahlsonntag nicht darf und wo er nicht mitentscheiden kann. Der darf ja praktisch nur zugucken. Und hier ist es ja so, dass die Landeswahlleiterin in Sachsen-Anhalt eben den genannten Herrn, der sich bei uns gemeldet hat, ohne Begründung und ohne vorheriges rechtliches Gehör als Wahlhelfer abberufen hat. Das heißt, er hat ein richtig amtliches Dokument bekommen, in dem stand, offiziell stand, dass Zweifel an der Geeignetheit zur unparteiischen Ausübung des Wahlehrenamtes bestehen. Das heißt mal auf gut Deutsch formuliert, da ist ein Mann, der hat sich ganz eindeutig im rechten Spektrum engagiert. Er ist ein Rechter, das ist auch keine strafwürdige Angelegenheit, glücklicherweise in diesem Staat oder so nur zur Hälfte. Jedenfalls hat er sich an sich nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass er im Prinzip eine unbequeme Meinung hat. Das muss man in dem Fall wirklich mal so salopp formulieren. Und deswegen wurde ihm anscheinend von der Landeswahlleiterin mitgeteilt, dass er Wahlhelfer nicht sein darf. So, da ist es das Thema in den Brunnen gefallen sozusagen. Es ist jetzt nicht so richtig klar, Michael, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, auf welchen Grundlagen denn diese Entscheidung beruht, wer das überprüft haben soll, ob es dafür ein Gesetz gibt. Das ist zunächst erstmal ein Fall, der uns in dieser Art und Weise zum allerersten Mal zu Gehör kommt. dieses Ausschließen von Wahlbeobachtern und auf Distanz halten, das ist ja an sich erstmal nichts Neues für uns. Da kommt nur so diese Komponente der der Bundeswahlleiterin hinzu, dass die das jetzt auch noch so ein bisschen offiziell legitimiert hat. Dieser Fall ist aber für uns eine ganz neue Angelegenheit.
Ja, und das Interessante ist, dass wir 3 von diesen Fällen hatten.
Ja.
Bei der Bundestagswahl, aber nur dieser eine Fall uns quasi auch Unterlagen vorgelegt hat. Ist ja eh leider ein Problem beim ganzen Thema Wahlbeobachtung, dass Leute Probleme feststellen, wenn wir sagen, ja, dann geh doch mal zu deinem Kreiswahlausschuss, Kreiswahlleiter oder höher, dass da Leute sich scheuen, weil dann ja auch ihre Namen bekannt werden könnten oder und so weiter und so fort. Ne? Hier haben wir einen ganz konkreten Fall, wo wir Unterlagen prüfen konnten, Unterlagen konkret seine Bestätigung als Wahlhelfer an dem Tag in Blankenburg. Und dann seine Abberufung. Das Interessante ist, dass die Abberufung zwar durch die Kommune erfolgte, aber in dem Schreiben auch steht, wir haben es auch dokumentiert auf 1%.de, steht, dass das auf Anweisung der Landeswahlleiterin passiert ist. Und das ist aber komplett unklar, es wird auch nichts weiter erläutert. Der Betroffene hatte dann auch das Gespräch gesucht, aber man hat ihm nichts weiter erklärt. Es passierte ohne Anhörung. Das war erstmal die Ausgangslage. Und für uns ist jetzt natürlich interessant, aufgrund all der Daten, die wir haben, wer prüft denn die Wahlhelfer? Also normalerweise ist das ja der normale Ablauf. Du meldest dich bei deiner Kommune, dann wirst du zugeteilt, kriegst den Brief, Berufung und dann kriegst du deine Schulungsunterlagen. So, und das Interessante an diesem Fall ist halt diese Komponente der Landesebene. Denn wenn das jemand ist, der sich politisch engagiert und dann aus Sicht der Landesregierung in diesem Fall, vielleicht auch rechts engagiert, was da nicht so genehm ist. Reicht das jetzt schon als Grund für die Abberufung? Und wenn ja, wer prüft denn das? Also wer prüft denn da auf Landesebene? Das ist für uns so eine Ebene, so ein Vorgang, den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben. Und das Gute ist, dass man das jetzt zuerst, wir machen es jetzt zuerst über den Weg des Bundestages und zeitgleich werden wir uns auch bemühen, dass das auch Thema im Landtag wird. Vielleicht liefern die ja auch eine perfekte Erklärung und das Ganze löst sich in Wohlgefallen auf. Aber denk das mal zu Ende. Wenn dann jeder, du weißt doch, wie dieses Land funktioniert, die Sicherheitsbehörden, jeder, der ein bisschen weiter rechts ist als die CSU, ist ja für die rechtsextrem. Ja, das wird ja willkürlich zugeteilt, haben wir ja auch schon oft genug drüber geredet. Und stell dir vor, es ist in Zukunft so, dass jeder, der in Anführungszeichen rechtsextrem ist, nicht mal Wahlhelfer werden kann. Und das von irgendeiner Stelle auf Landesebene geprüft wird. Also dann gehen die Namen vielleicht rein und werden erstmal vom VS durchleuchtet. Mhm. Gibt es dafür eigentlich auch eine rechtliche Grundlage, solche Namen zu durchleuchten? Oder wie passiert denn das? Ne?
Ja.
Und wenn man das zu Ende denkt, wenn man da jetzt nicht hinterher ist und den Ansatz überprüft, kann es ja auch sein, dass in Zukunft alle brav aussortiert werden. Wir kennen das in Kommunen übrigens schon. Leute, die da einfach bekannt sind, weil sie bekannt sind, sagen uns immer wieder, ja, sie werden nicht, obwohl sie sich sehr rechtzeitig melden, als Wahlhelfer genommen, obwohl zeitgleich noch überall steht auf den Internetseiten, bitte melde dich, werde Wahlhelfer.
Aber da gibt es eben keinen Beweis, ne?
Da gibt es keinen Beweis, genau. Da gibt es halt nur die mündliche Aussage. Und das ist das Gute an diesem konkreten Fall, dass wir jetzt hier Belege haben, auch Aussagen einer Kommune, die sich ganz klar auf die Landesebene bezieht. Und wir jetzt einen Fall haben, den wir nachgehen können. Und da haben wir auch einen kleinen Fragenkatalog beigelegt, dem Einspruch. Und wenn das jetzt im Wahlprüfungsausschuss nicht beantwortet wird, dann muss es halt über eine Anfrage im Bundestag laufen oder auch über eine Anfrage im Landtag. Das ist ja die Möglichkeit, die wir haben, sowas zu organisieren. Und wir lassen jetzt erstmal da dem Wahlprüfungsausschuss, das lassen wir erstmal durchlaufen. Und dann sehen wir ja, was wir da als Antwort bekommen.
Richtig, ja.
Und ja, also das ist unsere Aufgabe, solchen Sachen von Anfang an einen Riegel vorzuschieben. Und das hat für mich die gleiche Ebene wie dieses Austesten der Bundeswahlleiterin, die auf einmal irgendwelche fiktiven Regeln erfindet und meiner Meinung nach Gesetze bricht. Da wird an vielen kleinen Stellschrauben gedreht. Und wenn sich keiner wehrt, dann wird es halt einfach weitergemacht. Und das kaputte Wahlsystem wird noch weiter eingeschränkt.
Naja, diese zwei Fälle sind schon ziemlich eklatant. Weil wenn beides zu einer Art Praxis würde, dann hätten wir ja zwei ganz brutale Einschnitte in den Wahlablauf. Einmal könnten Leute, die politisch nicht mehr genehm sind, keine Wahlhelfer mehr werden. bedeutet, das Tableau der Wahlhelfer bestünde langfristig nur noch aus denen, die rechts, so kann man das erstmal salopp formulieren, die rechts per se ablehnen. Sicherlich keine gute Sache. Und die erste Sache, also der erste Einspruch wäre dann, dass sogar die Wahlbeobachter am Wahlsonntag, am Wahltag selber noch weiter wegstehen müssten, kein Recht mehr darauf haben, Einzelheiten einzusehen und so weiter. Das heißt, ohne da jetzt großes Misstrauen sehen zu wollen, die Wahlhelfer sind dann sozusagen politisch gesiebt und die Wahlbeobachter, die dann die Wahlhelfer kontrollieren sollen, die dürfen nicht mehr richtig hinschauen. Naja, da mag sich jeder seinen Teil dabei denken. Ich glaube jetzt hier nicht an eine globale Verschwörungsebene, ja. Aber das sind natürlich Dinge, dass wenn die sich beide etablieren würden, dann kann man schon ganz, ganz deutlich sagen, wäre die Wahl ganz bedeutend viel unsicherer. Also das wäre das Ausschalten von zwei ganz zentralen Kontrollmechanismen, die zur Verfügung stehen. Und deswegen sind diese zwei Punkte schon von herausragender Bedeutung. Und da werden wir jetzt abwarten, was dort die Antworten sind und werden selbstverständlich, sobald die da sind, anfangen, daran weiterzuarbeiten. Ne, das ist ganz klar. Der dritte,
einen Kritikpunkt noch aufzugreifen. Also wie du schon sagst, es reicht uns nicht, was da kommt, sondern wir verfolgen das ja weiter. Und ein wichtiger Gedanke noch zu dem ersten mit der Bundeswahlleiterin. Ich vermute mal, dass man sich damit rausreden möchte, dass man dann sagt, ja, Datenschutz und Persönlichkeitsrechte werden da geschützt. Also Datenschutz beispielsweise, man hat nicht das Recht, aufs Wählerverzeichnis Einsicht zu nehmen. Ist ja klar, da stehen ja alle persönlichen Daten, ne, Geburtsdaten und so weiter und so fort, Adressen und so und Persönlichkeitsrechte. Aber das war ja vorher schon gegeben. Also das war ja mit den bisherigen Regeln schon gegeben. Und dafür brauchte es keine Handreichung zum Umgang mit Wahlbeobachtern und so. Das heißt, diese beiden Fälle zeigen, dass sie leicht immer an den Stellschrauben drehen. Und es natürlich zum Nachteil der freien und fairen Wahl beeinflussen. Und dann kommen wir wirklich zum großen dritten Einspruch, der mehrseitig und umfassend war, zum ganzen Thema Wahlrecht.
Ja, der ist natürlich so ein bisschen allgemeiner, darf man sagen. Das andere waren ja zwei wirklich, also es waren nicht nur zwei Fälle, aber wir behandeln es mal als zwei konkrete Vorfälle. Der dritte Einspruch, die dritte Beschwerde benennt ja zahlreiche organisatorische Schwachstellen, die das Vertrauen in die Wahl untergraben. Das ist ja eine Sache, die uns immer vorgeworfen wird. Also wenn über 1% e.V., über unseren Verein, über unsere Organisation berichtet wird hinsichtlich der Wahlbeobachtung, dann heißt es immer, denen geht es gar nicht wirklich um eine Beobachtung, um eine Herstellung der fairen Wahl, sondern die machen diese ganze Kampagne nur deswegen, weil sie das Vertrauen des Wählers in die Demokratie erschüttern wollen. Man muss ganz ehrlich sagen, es wäre schön, man müsste das nicht tun. Das ist nämlich einfach ein Beifang unserer ganzen Kampagne, der da mitschwingt. Na ganz klar, weil eben die Wahl in der Bundesrepublik Deutschland auch eine verdammt unsichere Sache ist. Wir können ja mal auf einige wenige Punkte eingehen. Ich lese mal vor, Michael, einfach, was wir hier auf 1%.de für unsere Leser zusammengefasst haben. Nur damit mal klar wird, worum es hier eigentlich geht. Keine verpflichtende Identitätskontrolle im Wahllokal. Das heißt, man geht am Tag der Wahl mit seinem Wahlschein dorthin, knallt den auf den Tisch, die gucken, ob man im Wählerverzeichnis steht oder ob man halt schon da war und dann kann man in die Wahlkabine gehen und kann da halt wählen. So, in kleineren Orten, 200-300 Einwohnerdörfern und so weiter, mag das ein System sein, was irgendwie noch funktioniert, weil da eh jeder jeden kennt und das irgendwie klar ist, aber gerade schon in Kleinstädten, da geht das dann ja schon los, dass man die Leute einfach gar nicht mehr kennt. Und das ist natürlich eine vollkommen absurde Sache, die wir auch immer wieder gefragt werden und die Leute mir auch nicht glauben wollen, ja, aus dem näheren Umfeld, dass die sagen, es kann doch nicht sein, dass ich zum Kaufen von Zigaretten Personalausweis brauche, aber nicht zum Wählen gehen. So, das ist eine Sache, die wir in unserem Wahleinspruch und unserem dritten Wahleinspruch mal notiert haben. Es geht weiter mit unversiegelten Wahluhren. Es geht weiter mit unsicheren Wahluhren. Das heißt, die sind da nicht nur unversiegelt, sondern das sind einfach Pappkisten.
Mit ein bisschen Klebestreifen, ja.
Und Klebestreifen, ja. Dann gibt es noch so ein paar speziellere Dinge, keine dokumentierte Bekanntgabe des Wahllokalergebnisses und so weiter. Intransparente Auszählorte für Briefwahlstimmen. Das heißt, man erfährt vorher gar nicht, wo werden eigentlich die Briefwahlstimmen ausgezählt, die ja auch immer wieder im Fokus der Kritik stehen. Nicht nur von uns, ne? Ja. unsichere Lagerung von Frühwahlunterlagen haben wir hier aufgezeichnet. Die Altenheime sind natürlich ein ganz großes System, dass es hier eine große Manipulationsanfälligkeit gibt und so weiter und so fort. Es sind noch ein paar mehr. Ja. Dieser dritte Einspruch, Michael, das ist vermutlich der, wo ich mir persönlich am wenigsten Ergebnisse erwarte, weil, da kann ich mir gut vorstellen, dass dieser Wahlprüfungsausschuss halt einfach schreibt, wenn er überhaupt was dazu schreibt, so von wegen, ja, ganz interessante Punkte werden wir irgendwie prüfen oder so. Weil das ist ja mehr so eine Art Handlungsempfehlung und keine wirkliche Beschwerde, wenn man so will, oder kein konkreter Fall, sondern eher so ein Sammelsurium an großen, ganz eklatanten Fehlern im Wahlsystem. Was erwartest du dir denn von diesem Einspruch? Glaubst du, dass das tatsächlich von denen wahrgenommen wird?
Also es gibt, der ist auch verlinkt, einen Artikel auf der Seite des Bundestages, die es auch zur Aufgabe gemacht hat, oder dem Wahlprüfungsausschuss zur Aufgabe gemacht hat, genau solche Fehler wahrzunehmen, dann sogenannte Prüfaufträge zu erstellen und das Wahlsystem weiterzuentwickeln. Mhm. Und wären wir jetzt nicht irgendeine rechte NGO und würde unser System fair funktionieren, könnte man sagen, gute Hinweise, denn wir haben nur Sachen rausgesucht, die ganz einfach kostengünstig und nur mit etwas politischem Willen umzusetzen sind, ja. Identitätsnachweise, Wahlurnen wieder versiegeln. Also viel ist sowieso unklar, warum diese Sachen abgeschafft wurden. Im Idealfall erhalten wir da Antwort drauf und sagen, ja, das ist die Begründung, warum das abgeschafft wurde. Aber auch hier warten wir erstmal die Antwort ab. Es sollte aber auch ein ganz klares Zeichen sein in die parlamentarische Richtung. Und da hatten wir ja auch schon mehrere Anfragen von Parlamentariern von Bundes- und Landesebene mit der Bitte, welche Dinge helfen würden, schnell, unkompliziert, ohne große Reform, die Wahlen wieder etwas sicherer zu machen. Und da haben wir einfach diese 8 Punkte, die wir auch im Gegensatz jetzt hier zum Podcast ausführlich in dem Einspruch an den Bundestag ausgeführt haben. Und ja, wir warten ab, was da kommt. Und wenn nicht, wird es denselben Weg gehen wie die anderen Probleme. Dann gehen wir den Weg über die parlamentarische Ebene und fragen einfach, warum wurde denn die Identitätskontrolle im Wahllokal abgeschafft? Und wie sorgt ihr dafür, dass jemand nicht doppelt wählen kann? Einfach mit der Wahlbenachrichtigung seines Nachbarn. Warum gibt es denn keine versiegelten Uhren mehr? Was hat das konkret für einen positiven Effekt? Was soll das alles? Ja, oder auch, dass Leute je nach Bundesland die Ergebnisse ihrer Wahllokale erst erfahren, wenn das endgültige Wahlergebnis festgestellt ist. Das sind alles sehr, sehr spezielle Sachen, die aus unserer Praxis mit vielen, vielen Wahlbeobachtern entstanden sind. Und wir wollen jetzt nicht einfach immer nur unsere Artikel verlinken, ja, das Wahlsystem ist ein schlechter Witz, sondern wir wollen jetzt erstmal einen Schritt weiter gehen. Und da ist dieser Weg in den Bundestag das erste und danach mit befreundeten Parlamentariern konkrete Anfragen zu stellen oder vielleicht auch auf Landesebenen Sachen zu verändern, der nächste Schritt. Weil für uns ist, wie gesagt, es ist am Wahltag nicht zu Ende und wir wollen wirklich das, was wir tun können mit unseren begrenzten Mitteln, aus der Opposition heraus tun.
Ja gut, du hast ja nochmal einen sehr spannenden Punkt am Ende angesprochen, den der ein oder andere im Laufe des Podcasts vielleicht so ein bisschen überhört hat, weil das immer nur so ein bisschen angedeutet wird. Was heißt den parlamentarischen Weg gehen? Das heißt ganz konkret, dass wir als Experten auf diesem Gebiet, so muss man das einfach sagen, diese Punkte herausgearbeitet haben und jetzt erstmal selbst versuchen, diese Punkte ja gewissermaßen zu lösen. Und sollte aber dieser Weg versperrt sein, dann werden wir natürlich auf die Partei, die große patriotische Partei, die AfD in diesem Fall, zugehen, auf Bundestags- und Landtagsabgeordnete, gegebenenfalls sogar Fraktionen, werden dort vorstellig werden, wenn wir es nicht schon geworden sind, werden diese Dinge dort einmal klar formulieren und erklären und werden uns dort ganz einfach Partner suchen, um diese Sachen dann ins Parlament zu tragen. Das heißt, wir bereiten das vor und die AfD wird es in diesem Fall dann durch Anfrage und andere Initiativen, vielleicht Untersuchungsausschüsse, was es dort nicht alles gibt, sozusagen, ja, wie sagt man, größer machen, noch weiter ins Parlament hineintragen. Das ist natürlich eine Sache, wo die Vernetzung zwischen Vorfeld und Partei gut funktioniert. Man muss ganz einfach sagen, hier hat die Partei auch ein konkretes Interesse dran, dass sich das ändert. Das ist nämlich in allermeisten Fällen zu, ja, zum Nachteil patriotischer Akteure, weniger zum Nachteil etablierter Parteien. Und da können sich diejenigen, die hier vielleicht zuhören und uns eher weniger wohlgesonnen sind, ganz sicher sein, dass wir dieses Jahr ganz intensiv neben ein, zwei anderen Projekten, die wir in den nächsten Wochen veröffentlichen werden, die wirklich großes, gutes Potenzial haben, werden wir diese Sache in den Fokus rücken und werden diese Einsprüche, diese drei, die wir da jetzt formuliert und eingereicht haben, sicherlich nicht vergessen, sondern weiter verfolgen. Und das wird dann auf verschiedenen Ebenen passieren. Und ja, also ich glaube, dass das keine Luftnummer ist, denn so hört sich das womöglich anfangs erstmal an. Naja gut, die haben da irgendwie so Beschwerden.
Einspruchausschuss, das hört sich alles so ein bisschen nach Vereinsmeierei typisch deutsch an. Ja, aber genau. Wir haben da schon im Idealfall einen Weg uns überlegt, dass die Sachen nicht einfach immer im Sand verlaufen. Genau. Und es gibt noch einen Aspekt, der auch oft übersehen wird, weil das auch eine Sache ist, die ja sehr unsichtbar passiert. Schon vor der Wahl, als in den Gemeindehäusern per Briefwahl vorher gewählt werden konnte, man kennt das ja, also Briefwahl macht man ja nicht nur zu Hause, sondern du kannst ja auch oft ins Rathaus gehen, kannst da wählen und steckst dann da dein Briefwahlkuvert ein und es wird dann da gelagert, waren ja überall in Deutschland Leute unterwegs, die sich angeschaut haben, wie sieht's denn damit aus? Da gab's ja dieses Video aus Torgau, wo dann jemand hingegangen ist, hat die Wahlurne aufmachen können und kam an die Briefwahlstimmen ran. Ja, das war ja, hat sich ja groß geteilt und das haben auch viele im Kleinen gemacht, ohne dass sie dann so einen Skandal dann aufgedeckt haben, der dann auch sofort beseitigt wurde, Thema Torgau. Sondern die Leute waren überall unterwegs und haben uns dann berichtet, ja, hier sah es so und so aus, nichts versiegelt, die Ohren stehen so rum. Es gibt ja auch dieses tolle Bild, was wir immer wieder verwenden von der Europawahl, wo die ganzen Ohren dann zusammengetragen werden. Und weil es so wenig Personal ist, stehen die dann einfach auf so einem Laster rum. Jeder kann sich daran kann daran rummanipulieren und so weiter und so fort. Es gibt doch sehr, sehr viel, was vorher schon passiert ist und wo es quasi immer an so einer Organisation gefehlt hat, diese ganze Arbeit deutschlandweit jetzt auch irgendwie weiterträgt und wir nicht immer nur mit irgendwelchen Kreiswahlleitern enden, sondern wir mussten uns überlegen, wie wir jetzt grundsätzlicher diese ganze Arbeit, die da passiert, von vielen, vielen Leuten überall im Land, auch für die Erfolge ganz konkret natürlich der AfD, wie man daraus jetzt etwas macht, das ein bisschen nachhaltig ist. Und das ist jetzt der Plan, der so dieses Jahr nebenbei noch ablaufen soll, weil bei den Regierungen, die wir jetzt bekommen werden, kann es ja jederzeit zu neuen Wahlen kommen und dann müssen diese Sachen geklärt sein.
Ja. Ja, Michael, wann ist denn, das ist jetzt vielleicht die spannende Frage für viele, die hier zuhören, uns jetzt vielleicht gar nicht abwarten können, bis sich da was tut, wann ist denn überhaupt damit zu rechnen, dass da Antworten kommen? Gibt es da irgendwie, gibt es da irgendwie Erfahrungswerte?
Ja, dieser Ausschuss kann bis zu einem Jahr nach der Wahl tagen.
Ah ja.
Also das ist jetzt keine, das sind jetzt Erfahrungswerte. Mhm. Ja. Und wichtig war nur die Frist gestern, auf die wir auch mehrfach hingewiesen haben, auch mit der Anleitung, die wir mehrfach rumgeschickt haben und so weiter und so fort, wer da beispielsweise im 1%-Rundbrief eingetragen ist. Die Frist gestern bis Mitternacht war, um einzureichen, die ganzen Fälle. Ich hoffe, und wir haben ja jetzt nur über unsere Beispiele geredet, dass die vielen, vielen Leute, mit denen wir geredet haben, das auch getan haben. Mhm. Oft scheitert es ja dann auch immer an diesem letzten bisschen Arsch hochkriegen und einfach den Brief einzuwerfen.
Ja.
Ja, das werden wir ja sehen. Witzigerweise, ich weiß ja, welche Fälle sich bei uns gemeldet haben. Ich werde es ja dann sehen an der Bundestagsvorlage, die ja immer sehr, sehr umfassend sind. Also das sind ja auch dann manchmal so mehrere hundert Seiten aus den letzten Wahlen. Und dann werden wir ganz konkret sehen, was an Beschwerden vorgebracht wurde und welche Fälle wie beantwortet werden. Also gerade diese Sachen, ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren werden. Sie müssen irgendwie darauf reagieren. Also das ist ja das, wozu wir sie jetzt zwingen. Und wenn sie halt nicht reagieren oder uns einfach abtun wie irgendwelche Idioten, dann gehen wir einfach den nächsten Weg. Aber wichtig war, und da haben wir uns ja auch alle zusammengesetzt, dass wir quasi diese nächste Stufe jetzt mal gehen und das auch bei den nächsten Wahlen auf die Landesebene übertragen wollen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist in der Tat eine Sache, die erfolgreich sein wird und wo wir dranbleiben und wo wir euch natürlich immer wieder informieren, was sich da tut. Und ich glaube, damit haben wir dieses Phänomen erstmal ganz gut zusammengefasst, lieber Michael. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr nächstes Mal selber bei solchen Dingen mitmachen wollt, dann kann ich nur empfehlen, euch bei uns zu registrieren. Geht auf 1%.de, tragt euch in den Rundbrief ein, tragt euch als Unterstützer ein. Dort werdet ihr über solche Sachen informiert. Dort hattet ihr auch die Möglichkeit, dann mit uns in Kontakt zu treten und einen solchen Einspruch von uns, ja, nicht bearbeiten, aber euch da beraten zu lassen, wie man das am besten macht. Ja, und in diesem Sinne, lieber Michael, wenn du nicht noch zwei, drei Sätze hast, die wichtig wären anzufügen, würde ich dich damit entlassen und danke fürs Gespräch.
Ja, die Leute sollen mitmachen, sollen weiter Wahlhelfer werden, alles probieren, sich nichts gefallen lassen und wir machen weiter.
Alles klar, mach's gut.
Mach's gut, ciao.
Lagebesprechung.